Ja, meine Lieben, also der Sündenfall, wir haben das letzte Mal schon ein bisschen über die Schlange gesprochen, ehe wir dann wieder ein bisschen abgeglitten sind, aber bei Schlangen ist das so, die entgleiten dann immer irgendwo. Nachash. Nachash, also das luziferische Wesen, das sich darin ausdrückt. Wir haben davon gesprochen, dass die Schlange als solches, es gibt auch ein zweites Wort dafür, Tannin, das schon im Sechstagewerk vorkommt, da wird gesprochen von den Hataninim Hagedolim, von den Ungeheuern, den Großen. Hataninim, das ist nur die Mehrzahl, also mit dem Artikel, also die großen Ungeheuer. Hataninim Hagedolim, Hagedolim heißt die Großen. Was nur zeigt, dass also diese Schlange natürlich oder schlangenartige Wesenheiten schon von Anfang an natürlich dabei sind. Und das ist klar, weil sie kommen ja schon spätestens vom alten Mond herüber, also gerade diese luziferischen Wesenheiten, also sie sind von Anfang an irgendwo greifbar und spürbar im Untergrund. Dieses Wort Nachash, können wir uns da ein Bild davon machen? Ich meine, außer dass es eine Schlange ist, wir wissen ja, wir haben schon ein Porträt vom Luzifer, verschiedene schon gehabt, wir haben gesagt, eines ist also der Kopf mit dem Schlangenkörper eigentlich, wobei das Kopfprinzip steht für das, was aus den alten Entwicklungsstufen herüberkommt, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond letztlich, und daran hängt etwas noch sehr wenig ans Irdische angepasst, also was erst sehr rudimentär ausgebildet ist und auch bleibt, eben gerade bei den luziferischen Wesenheiten, weil so ganz ins Irdische finden sie sich ja eigentlich nicht hinein, auch wenn sie sich in der Frühzeit der Menschheitsentwicklung durchaus luziferische Wesenheiten verkörpert haben, aber dann eben in Körpern, die noch weit entfernt von dem sind, was unser Menschenkörper heute ist. Also das geht weit zurück in die lemurische Zeit und bis hinein in die atlantische Zeit irgendwo. Aber dann hört die Möglichkeit auf, also dass sich solche luziferischen Wesenheiten verkörpern. Also das wirklich Irdische machen sie eben nicht mit. Und da dann in der etwas ausgeweiteten Skizze ist auch unten das Fußmäßige oder so sehr, sehr weich ausgebildet, sehr verschwommen ausgebildet. Das ist das, was bei unserem Mysteriendrama dann das blaue Kleid vom Luzifer ist, was er im vierten Drama trägt. Da hat er nämlich ein blaues Kleid und dann was Rotes darüber. Das sind eigentlich so, Steiner sagt, das sind eigentlich so die Erdendünste, die aufsteigen, und also bis zu dem kann er sie eigentlich nur hinunter verdichten. Also das heißt eigentlich bis zum flüssigen Element und sogar bis zum fast dampfförmig flüssigen, nur also so im Übergang, so Nebelartiges, wenn man so will.
Also, Ahriman ist das anders.
Beim Ahriman ist das anders, ja. Der steigt ganz tief hinein, ja. Der steigt ganz tief bis ins Festeste hinein. Aber der Luzifer nicht, also die luziferischen Wesenheiten nicht.
Gibt es ja schon diese Visionen, zumindest bei Hollywood, von den Maschinenmenschen.
Ja, genau. Nein, das richtig, ja. Nein, das ist hochinteressant, diese Dinge zu beobachten, weil teilweise ganz richtige Imaginationen drin sind. Dann wird halt irgendeine kuriose Geschichte gebildet. Aber gerade die Bilder sind oftmals sehr sprechend. Also das ist. Da findet man vieles, also gerade was in dieses Maschinenartige, also eben nicht Lebendige hineingeht, das sehr verhärtet ist und gerade also es besonders liebt, also im festen Element sich auszudrücken, also bis ins Festeste hinein. Und daher, wenn man ein Porträt jetzt vom Ahriman malen will, dann ist also gerade das Härteste am Schädel zum Beispiel, und diese Prinzipien, die sind besonders stark ausgebildet und das dann fast wie Gebirgsklüfte irgendwie. Also das ist natürlich eine Imagination. Ich meine, man kann nicht sagen, das ist eine Fotografie vom Ahriman jetzt. Also es ist ein Bild, das man sich aufbaut, aber das Wesen eben ausdrückt. Und bei diesem Schlangenwesen Nachash, da ist es aber jetzt eben etwas anders, das ist also viel, viel weicher. Das N im Wort Nachash, wir haben ja davon gesprochen, dass gerade in den hebräischen Ausdrücken eigentlich so teilweise ganz bewusst durch die Eingeweihten Imaginationen festgehalten sind, die also irgendwo mit Hilfe der Laute wieder bis zu einem gewissen Grad wiedererweckt werden können. Also das heißt, es sind Bilder drinnen, die mit den Gestaltungskräften zusammenhängen, die in den Lauten auch drinnen sind. Und das hilft einfach im Rezitieren unbewusst, dass diese Bilder irgendwo im Unterbewusstsein aufgerufen werden oder mit aufgerufen werden. Und das ist gerade bei der hebräischen Sprache eben besonders stark. Auf andere Weise im Sanskrit, aber beim Sanskrit ist es, noch verschwommener irgendwo, oder blumenhafter, wenn man so will. Also viel bunter in einer Weise, aber der ist auch echt bunt, genau. Klar, weil natürlich im Sanskrit oder so natürlich auch dort ein starkes luziferisches Element drinnen ist. Also, und das ist im Hebräischen, eben gerade durch die Jahwe-Einwirkung, ist das also stark zurückgeschraubt. Und das Hebräische zielt ja darauf hin, dann eben gerade dieses Imaginative in Wahrheit auszuschalten, beziehungsweise ins Unterbewusstsein zu drücken und eben zum Verschwinden bringen eigentlich die alte Hellsichtigkeit, aber sie soll sozusagen in der Sprache weiterleben. Das heißt, die Worte sollen so sein, dass sie wirklich diesen alten Schauungen entsprechen. Nur man war ganz recht der Annahme, dass eine Zeit kommt oder gekommen ist, eben als die hebräische Sprache auch entwickelt wurde, wo die Menschen nicht mehr rein diese Dinge schauen können. Und wenn sie es schauen, dann eben nur mehr die luziferischen Teile davon. Und gerade die wesentlichen, die höheren Teile eben nicht. Und daher hat man versucht, das zurückzudrängen, hat versucht, eine Sprache zu entwickeln, die, man kann fast sagen, einen instinktiven Intellekt in sich hat, also die eigentlich sehr intellektuell ist in einer gewissen Weise, aber nicht so wie unser modernes Verstandesgrübeln, sondern mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Selbstverständlichkeit, mit einem gewissen Talent, der in der Sprache drinnen liegt. Und das ist so typisch auch heute noch für viele jüdische Denker. Das Intellektuelle geht einfach durch Begabung sehr gut. Da haben zum Beispiel viele große Physiker des 20. Jahrhunderts oder jetzt im 21. Jahrhundert haben irgendwo jüdische Wurzeln. Weil die so einen gewissen sicheren Instinkt haben, den Intellekt nämlich auf die richtige Fährte zu bringen. Und das ist eben besonders stark auch drinnen in der hebräischen Sprache. Eben gerade auch dadurch, dass wirkliche Imaginationen dahinter stehen, aus denen sie gebildet wurde im Grunde. Und das heißt, es sind nicht willkürliche Bezeichnungen, die man auch ganz anders hätte machen können, sondern sie sind so, dass sie sehr treffend diese Imaginationen einfangen, auch wenn es die Menschen nicht mehr sehen. Aber indem sie die Sprache Tag ein, Tag aus sprechen, leben sie in Wahrheit mit den Imaginationen, die dahinter stecken. Ich meine, wir leben heute, so wie zum Beispiel heute die deutsche Sprache oder alle europäischen Sprachen sind, die zwar auch so einen Kern natürlich haben, aber der sehr korrumpiert ist. Das heißt, wir leben heute mit zerstörten Imaginationen. Darum tun wir uns also schwer, in das imaginative Erleben reinzukommen. Ich meine, große Dichter schaffen es dann, wie ein Goethe zum Beispiel, der unter Umständen dann wirklich anfängt, sprachschöpferisch tätig zu sein, ja nicht nur unter Umständen, sondern an vielen Stellen einfach die Worte verbiegt und verdreht, die man eigentlich nirgendwo im Lexikon mehr findet, sondern der sie sich zurechtbiegt. Mit Recht. Das tut, weil er spürt, da habe ich eigentlich nur einen Scherbenhaufen vor mir. Also, und der ärgste Scherbenhaufen ist heute die englische Sprache. Ich meine, die ist ein reiner Scherbenhaufen. Aber dafür halt gerade für alles Tote ganz praktisch. Weil das kann ich zusammensetzen mit ein paar wenigen Scherben und hab schon. Da spricht keine Imagination durch. Ich meine, im alten Englischen schon, aber das ist halt jetzt heute total zerstört im Grunde. Im Shakespeare-Englisch ist es noch ganz reich, da sind sehr, sehr viele Imaginationen noch dahinter. Und wären in der englischen, wobei wir gerade, wenn wir schon bei der englischen Sprache sind, die hat ja zwei verschiedene Schichten eigentlich. Also die alte angelsächsische Schicht, die ursprüngliche und die auch ganz stark imaginative ist, die eine Verwandtschaft sicher mit dem Deutsch-Germanischen auch hat, und dann, was da überkommen ist, aber durch die normannische Eroberung, nicht wahr, die Normannen sind ja nach Frankreich gekommen, haben dort die Normandie gekriegt, sind totale Franzosen geworden, haben also die französische Sprache angenommen und haben das dann nach England darüber getragen. Und jetzt hat man so eine Mischform darüber. Also eine ursprüngliche angelsächsisch-germanische Unterschicht und eine im Grunde lateinisch-französische Überschicht darüber, die also und die dominiert aber heute. Die dominiert heute. Und da geht es also ins sehr äußerlich Verstandesmäßige, und für das ist es genial. Also, und da ist es eben noch genialer, als es das Latein oder Französisch wäre. Nicht wahr? Das ist, Französisch ist zum Beispiel die Sprache des Intellekts schlechthin. Aber des Intellekts, der eigentlich nicht schaut. Also das heißt, des wirklichen Verstandes, aber des geschliffenen Verstandes, der eben nicht Verstand ist, sondern Esprit ist. Und immer elegant ist. Ein Franzose, und sei es der Dümmste, ist intelligent, weil er intelligente Sprache spricht. Das heißt, er braucht nur sprechen und es ist schon intelligent, weil das in der Sprache drin liegt, in einer gewissen Weise. Im Deutschen liegt das nicht so einfach drinnen, gar nicht. Ich meine, wir müssten eigentlich immer tiefe Meditation über jedes Wort machen, um die tief versteckten Imaginationen herauszuholen, die eigentlich drinnen sind. Und die ganze deutsche Philosophie ist sowas. Die meditiert eigentlich über die, ja gar nicht so sehr über die Begriffe, als über die Worte. In Wahrheit, ich meine, es ist kein Wunder, dass dann jetzt heute Philosophie dann gelandet ist, dass eigentlich Sprachphilosophie ist. Also alles ist im Grunde nur Sprache. Weil die Begriffe, die zerrinnen einem unter die Finger, also Sprache, die kann ich wenigstens konkret fassen. Und dann geht es eigentlich halt nur mehr darum, richtig zu sprechen, sozusagen. Also unwidersprüchlich zu sprechen, sich nicht in Widersprüche zu verwickeln. Ich meine, Wittgenstein oder so. Und von dort aber dann mit großem Elan wieder nach England und Amerika hinüber, die Wirkung besonders. Weil die, dort ist es ganz, dort ist die Sprache ganz äußerlich geworden eben. Und für dort stimmt es auch am allermeisten. Also fürs heutige Englisch stimmt es am allermeisten. Das ist, die Sprache ist eben einfach ein Informationsüberträger, Punkt. Mit willkürlichen Zuordnungen im Grunde. Daher die Neigung zu den vielen Abkürzungen und sonst was, praktisch muss sein. Ende. Ob das einen Sinn ergibt, UNO oder UNESCO, wurscht was. Schnell und kurz muss sein. Aber eben anders hier im Hebräischen. Also ein ganz, ganz interessantes Ding, weil es also diese Balance hält zwischen lebendiger Intellekt und ganz konkrete Imaginationen im Untergrund sozusagen, dahinter steckend. Das ist also die Sprache, die hinüberführt, also zu dem wirklich das Wort Gottes zu erleben, wenn man so will, in der Sprache. Na, schauen wir uns einmal dieses Hanachash an, also Nachash, die Schlange. Was ist im N? N ist immer N, wenn man N macht, ist immer Nein, nicht. Das ist immer irgend so was wegdrücken. Es macht auch die Zunge, macht das so wegdrücken mit dem Gaumen. N, N. Der Gaumen wird hochgedrückt. Also man drückt sich irgendwo weg. Es ist also immer ein gewisses Absetzen sich von etwas. Wie es eben für die luziferischen Wesenheiten einmal typisch ist, weil sie sich ja sozusagen getrennt haben aus dieser Welt der regelrechten Hierarchien und zwar etwas aufgenommen haben von dem Seelischen, was kommt, aber dann zugleich sich absetzen und das für sich haben wollen. Also eine Bewegung des Aufnehmens und des sich gleichzeitig Wegdrückens. Das ist die typische Geste des Egoismus, wenn man so will. Weil der Egoismus will immer etwas haben, aber alle anderen nicht daran teilhaben lassen. Also er nimmt und stößt weg. Und das kommt eigentlich in der schon im Anfang da drinnen in dem Na, N-A-A, A ist aufnehmen, sich öffnen für etwas. Also ganz offen sein. Und N ist aber das sich wegdrücken. Also Aufmachung, Seelisches von oben nehmen, aber jetzt gehört es mir. Jetzt drücke ich euch weg. Ich will eigentlich sozusagen nur eure Schätze haben, aber ihr sollt nicht weiter in mich hineinwirken und mich bestimmen, sondern ich setze mich ab. Das ist das drinnen. Und im Het, das drinnen ist, nach Hasch, da ist immer was Seelisches. Also das Het, dieses Strömende, also entweder fein im Het oder im Het. Das sind zwei Buchstaben, die man sehr ähnlich schreibt. Ja. Also das eine ist ungefähr so. Und das ist das Het. Das ist da offen. Und das Het schaut praktisch genauso aus, nur ist es da zu. Also das heißt, es ist... ist so wirklich der frei schwebende Atem fast, das ist so die Seele, die noch körperlos richtig ist. Und geht, da zieht sie aber ins Körperliche ein. Also das ist ein typischer Laut, mit dem sich das ausdrücken lässt. Und dann ist noch etwas drinnen, es ist was sehr Feuriges drinnen. Nach Hasch. Das Shin, also das ist dieser komische Buchstabe, der da so ein bisschen der Krone ausschaut. So irgendwie. Und das Punkterl ist rechts, genau. Rechts. Muss immer aufpassen, wenn es rechts ist, ist es ein Sch. Und wenn es links ist, ist es S. Dann ist es schärfer. Also, dass es ist, also etwas weicher ist, deutet auch auf Seelische hin, ist aber für die Hebräer, haben wir auch schon kennengelernt, einer der drei Mütterbuchstaben, also einer der drei Mütter, und steht für das Feuerelement. Das heißt eigentlich im Grunde für das, was vom alten Saturn herüberkommt. Weil wenn man diese drei Mütter nimmt, die korrespondieren nämlich genau mit diesen drei planetarischen Entwicklungszuständen, die der Erde vorangegangen sind. Also das Shin für das Feuerelement, dann das Aleph für das Luftelement und dann das Mem, Mayim, Hashamayim, also für das wässrige Element. Das ist das, was vom alten Mond herüberkommt. Das sind die drei. Also in der Schlange da ist jetzt durchaus was vom Feuer sogar des alten Saturn drinnen. Also das zieht sich herüber. Das zieht sich herüber. Und dieses Feurige, was dann auch Licht werden kann, das ist auch sehr typisch für die luziferischen Geister. Also beim Ahriman findet man das Feuer in der Form so nicht drinnen. Aber bei den luziferischen Kräften ganz stark. Das hängt natürlich dann später auch zusammen mit dem ganzen feurigen des Willenselementes, aber des mehr triebhaften Willenselementes, das also angefeuert wird durch die luziferischen Wesenheiten. Also Lucifer hat immer was mit Hitze zu tun sozusagen. Bis in die Erkrankungen hinein, also alle Erkrankungen, die mit Fieber verbunden sind, also zumindest das Fieber als solches ist immer eine luziferische Erscheinung. Kann natürlich der Ausgleich sein zu einer eigentlich alemannischen Erkrankung, dann ist es sogar das Heilmittel dazu, weil das Fieber ist ja eigentlich Zeichen der Heilung zum Beispiel. Aber wenn ich was anderes nehme, Entzündungen und solche Sachen, also das ist alles was luziferisches. Da kommt das Feuerelement hinein. Also diese Schlange ist ein Wesen, das Seelisches aufnehmen will, aber die Wesen, die es mir geben, eigentlich zurückstoße und das in sich das Ganze sehr stark seelisch aufnimmt und mit einem starken Feuer erfüllt ist. Das ist also diese Schlange Hanachash. Also etwas anders als diese, wie soll ich sagen, noch undifferenziertere Schlange Tannin, die im Sechstagewerk vorkommt. Und später dann auch in der Bibel, kommt dann später noch mehrmals vor. Also gerade auch diese Meeresungeheuer sozusagen. Da ist es etwas undifferenzierter. Da fehlt das Beselte zum Beispiel noch total. Tannin, da ist nirgends kein Hauch drinnen. Es ist auch das Feuer eigentlich nicht richtig. Feuer ist nicht drinnen. Aber es ist T ist eigentlich Einschlag des Geistes. Tannin, sogar I ist drinnen, also das J. Und das J ist immer das Ich. Das will herein. Aber es ist eine ganze Menge N drinnen. Tannin. Zwei N eigentlich. Und wobei das mittlere also sehr stark fast doppelt gesprochen wird, sodass man es in der Umschrift meistens mit zwei N sogar schreibt. Im Hebräischen ist es aber nur eines. Aber es wird sehr stark akzentuiert. Also eine sehr, sehr starke Zurückweisung dessen, was als geistiger Ich-Einschlag kommt. Das ist Tannin.
Warum so dunkel? Ich habe so ein Bild,
das ist ja
noch im Dunkeln.
Es ist noch, ja, richtig, ja. Ja, richtig. Es ist was Dunkles. Es ist so, man könnte sogar sagen, es ist was Dunkles, was das Licht zurückweist. Weil es ist natürlich das J, das I, das wäre ja was Helles, das wäre Licht, aber gerade das Licht wird zurückgewiesen. Wie heißt es am Anfang des Johannesevangeliums? Also ziemlich am Anfang, das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Oder sagen wir ergriffen. Dann haben wir genau Tannin eigentlich. Das Licht scheint, es will. T, Tannin, T. Also das Ich-Prinzip will herein und das unten will es aber nicht aufnehmen, wehrt sich dagegen. So, diese Schlange Hanachash, die ist jetzt listig, sie ist Arum im Hebräischen, Arum. Und wenn ihr euch erinnert, Arum heißt aber auch nackt. Das ist gleich vorher, am Ende der Paradiesesschilderung, ganz am Ende, Vayihayu shenehem arumim ha'adam ve'isheto velo yite bojashu. Also und waren beide nackt, der Adam und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Da ist also auch Arumim, das ist dasselbe Wort wie Arum.
Ich habe gedacht, dass sie sich geschämt haben.
Nein, sie schämten sich nicht.
Steht da, oder? Aber ja? In der Bibel steht es auch.
Ah. Und nicht, und wenn du genau schaust, das Nicht kommt davor. Letzte Zeile. Ve isheto velo yite bojashu. Und seine Frau und nicht schämten sie sich. Velo. Letzte Zeile in der Mitte. Also das ist nicht. Velo und nicht schämten sie sich.
Ja, ich glaube das hier schon, ja.
Ja, ja.
Aber in der Bibel steht es nicht an.
Oh ja, nein.
Ach so.
Nein, dann schämen sie sich, jetzt nach dem Sündenfall.
Aha.
Das ist noch vor dem Sündenfall.
Ja, deshalb schämen sie sich.
Das, jetzt noch nicht.
Ist schon klar im Paradies.
Jetzt noch nicht. Ja. Dann schon.
Da müsste dann eigentlich dasselbe Satz stehen, aber ohne Velo. Und sie schämen sich.
Genau, genau. Das kommt dann später auch. Schauen wir uns dieses Wort Arum einmal an. Rrr, da dreht sich was. Da ist was in Bewegung. Das R hat eigentlich fast immer mit einer, naja, triebhaften, astralischen Kraft zu tun. Also es ist was seelisch, ja, seelisch ist schon fast zu fein gesagt. Also es ist astralisch eben, also Triebkraft eigentlich. Ganz starke, energische Triebkraft. Noch sehr ungestaltet im Grunde, also, aber sehr energiegeladen. Wie wir es etwa ganz am Anfang haben, wenn es Bereshit, Bara, Elohim und so weiter, da ist so dieses R drinnen, ist einfach noch rohe Seelenstofflichkeit. Stofflichkeit sehr unter Anführungszeichen. Das heißt, unbändige Triebkraft, die aber noch völlig ungestaltet ist, die einfach energiegeladen ist, die durcheinander wirbelt, sich dreht sozusagen, bildlich gesprochen, aber ohne Ziel irgendwo noch, ohne besondere Ausrichtung. Also eine immense Kraft, die drinnen ist, die gebändigt werden muss, indem sie, naja, eingeschränkt wird, könnte man sagen, indem sie sozusagen in ein Gefäß eingesperrt wird, wenn man so will. Also wo es nicht aus kann, dann kann ich sie zähmen irgendwie, so wie einen wilden Stier einfangen und dann in die Box reinbringen, irgendwo in den Stall rein oder so. Also,
ja. Das Wort mit H oder mit A?
Mit A. Arum.
Arum.
Nein, es ist kein H drin, also es ist das Beseelte schon wieder nicht, aber es ist trotzdem ein Öffnen da. Also es wird von wo genommen? Arum. Dieses A, das heißt, es wird etwas aus der Seelenwelt genommen, aus dem seelischen Bereich. Dieses starke, aber es wird U ist immer was Enges. Und M. Das schmeckt mir gut. Dann sage ich, wenn ich was mit den Lippen verkoste, wenn ich mir etwas einverleibe, wenn ich sage, mein, mir gehört's. Das kommt eigentlich aus dem Gefühl, ich nehme etwas zu mir, in mich hinein, auf, in meine Enge hinein. Arum heißt eigentlich, ich nehme ein gewaltiges Seelisches, das aber eher triebhaft ist, in ein enges Gefäß hinein. Ist jetzt nicht unbedingt nur unser Leibesgefäß schon, aber das heißt, es ist ein gezähmtes Astralisches, wenn man so will.
Was hat das mit Nacktheit zu tun?
Naja, das hat was mit, genau, das ist eine gute Frage, weil es ist schon ein sehr interessanter Sprung, Nacktheit und andererseits Listigkeit, also Verstand, wenn man so will. Weil List ist jetzt nicht gerade göttliche Vernunft, aber es ist Intelligenz, also verstandesmäßige Intelligenz. Und was hat das mit Nacktheit zu tun? Das heißt, die FKKler sind jetzt die Intelligenzler, oder? Ja, weiß ich nicht. Naja, was heißt das? Ich nehme ein Astralisches, das eigentlich in der Aura lebt. Weil Astralleib ist eigentlich was Großes. Der ist ja selbst bei uns noch viel größer als in meinem Größer. Astralleib ist nichts Räumliches in Wahrheit, aber er hat Wirkungen, die ins Räumliche sozusagen gehen. Und die sind bei uns schon ziemlich, ziemlich groß, können sogar sehr groß werden. Also weiß ich nicht, wenn Schauspieler auf der Bühne spielen und wenn's wirklich gut spielen auf der Bühne, so dass ein Burgtheater ein ganzes Publikum ergreifen, dann geht das gemeinsame Astralische der Schauspieler na bumm fest bis an die Grenzen des Burgtheaters. Also das wird ziemlich groß. Also Aura ist was sich sehr, sehr stark ausdehnen kann. Das ist im Durchschnitt ist sie halt, weiß ich nicht, so doppelt so groß wie wir und viermal so breit oder so. Das ist so der Ruhezustand, aber das kann sich gewaltig ausdehnen und weiß ich nicht, wenn sie sogenannte charismatische Menschen vor einer Menschenmasse hinstellen, dann dehnt sie die gewaltig aus, diese Aura, und umfasst eben die anderen Menschen dort und wirkt auf deren Aura, das heißt auf deren Astralisches unmittelbar ein. Also das ist was sehr Dehnbares. Aber just wenn ich jetzt sehr intelligent sein will, muss ich die Aura sehr stark zusammenziehen. Also Intelligenz zieht die Aura zusammen und macht sie dünner sogar, also wenn man das dünner. Also das heißt, das, was draußen bleibt, wird viel schwächer sichtbar, dadurch für den geistigen Blick auch. Also für den geistigen Blick ist das durchaus sichtbar. Dann, das heißt, wenn ein Mensch denkt, verstandesmäßig sehr stark, dann kann man eigentlich beobachten, dass sich die Aura zusammenzieht und einfach durchsichtiger wird. Bis fast unsichtbar.
Geht sie dann mehr in den Körper hinein?
Also sie geht sozusagen mehr in den Körper hinein. Ich meine, weil sie diese Kräfte, die sonst da um uns herum leben, jetzt ganz konzentrieren da. Und sogar da noch sehr heraufschieben irgendwo. Eben in ein sehr enges Gefäß hineingespannt werden. Weil da ist unser engstes Gefäß. Ich meine, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber die Geste sozusagen der Intelligenz oder des Verstandes ist genau das, ein umfassendes Astralisches, das aber eigentlich ein relativ Minderwertiges noch ist, das zwar sehr energiegeladen ist, aber grob. Grob, das heißt nicht vergleichbar mit einer ganz feinen, hohen Astralität. Also die viel differenzierter ist, die ist eigentlich grob und ungestaltet, und aber sehr kräftig. Und das jetzt aber bändigen, indem ich es nicht so in einem großen Bereich der Seelenwelt wirksam sein lasse, sondern sehr zusammenziehe. Dann entsteht Verstandesintelligenz. Und
dann ist man nackt.
Dann ist man nackt, genau. Dann ist man nackt, weil nämlich die Aura weg ist. Also für den hellsichtigen Blick sieht man jetzt, aha, da kommt jetzt viel deutlicher die ätherisch-physische Menschengestalt heraus. Und die Aura verdünnt sich, zieht sich zusammen und daher ist man nackt. Das ist nämlich damit gemeint, in Wahrheit. Und haben die Menschen lange noch zumindest instinktiv gewusst, bis, also in der Antike, die Kleider, namentlich die Römer, also die Toga, die sie sich umgeworfen haben, war eigentlich immer das Bild für den Astralleib eigentlich. Und die Römer waren natürlich nicht mehr hellsichtig oder sowas, also die schon gar nicht, weil die waren schon ziemlich arum in Wahrheit, und genau dieses Arum haben sie aber wettgemacht dadurch, dass eben diese mächtige Toga da tragen. Das war ja, was Gott, wie viel Meter Stoff das war. Und eine Kunst eigentlich, das anzulegen und es so zu tragen, dass es auch wirklich schön fällt, egal was ich tue. Und nachdem hat man sehr wohl sofort gesehen, na, das ist ein Mensch, der sich in der Hand hat, oder das ist einer, der sich nicht in der Hand hat, weil den Sayotoga ist halt dann ziemlich verwurzelt irgendwo und hängt schief herum. Naja, schaut halt schlampig aus irgendwo. Also das heißt, wer seine Toga wirklich zu tragen verstand, von dem hat man direkt durch den äußeren Anblick gewusst, das ist ein Mensch, der trägt sich selbst. Und das war ein untrügliches Zeichen und das hat auch gestimmt.
Und die Saris bei ihm, da ist auch so.
Ja, was, natürlich, ja, natürlich, 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 natürlich. Also, das war eben wirklich dann der Ersatz in der Zeit, wo die Menschen die Aura nicht mehr gesehen haben. Ich meine, früher hat man es eben halt einfach an der Aura gesehen, ob das, was das für ein Mensch ist. Und als man das nicht mehr gesehen hat, hat man es sehr wohl an der Toga zum Beispiel erkennen können. Ganz zielsicher. Weil wer sie nicht ordentlich tragen kann, der verwurstelt seine Toga. Und das hat hundertprozentig gestimmt. Und wer sie tragen kann, ist diesbezüglich jedenfalls ein edler Mensch. Einer, der sich in der Hand hat. Vielleicht ist der andere, der Schlampige, der Gewissenere gewesen. Das kann schon sein. Also das heißt der Listigere. Das mag durchaus sein. Aber der Edlere, das heißt der Geistigere, war der, der sie zu tragen verstand.
Das ist heute auch so mit dem Outfit?
Naja, sicher, bis zu einem gewissen Grad, ja. Bis zu einem gewissen... ja, schon. Ich meine, es spricht natürlich jetzt... eine gewisse Sprache über unsere Zeit auch, weil erstens immer mehr in den Vordergrund kommt, ist ja nicht so tadeln, ist eben unsere Zeit, aber praktische Alltagskleidung. Weil Kleidung hat eigentlich zwei Ursprünge. Das eine ist sozusagen Schutzbekleidung vor der Kälte oder sonst was, und das andere ist, hat mit Schutz überhaupt nichts zu tun, sondern ist Schmuck. Schmuck in dem Sinn, dass es sichtbar machen soll, das, was man an Aura nicht mehr sieht. Das ist der andere Ursprung. Und der mehr vom Süden kommt, vom Norden kommt mehr, da ist kalt, da muss ich mir wenigstens einen Pelz drüber werfen oder so. Wurscht, wie der ausschaut, ob der fesch ist oder nicht, ist am Anfang nicht so wichtig, hauptsache erwärmt. Also da, die haben... um sich um anderes zu sorgen gehabt, als ob ihre Arbeit da jetzt zur Geltung kommt. Während im Süden, ich meine, anfangen tut es, dass sie sich tätowieren. Das auch nur um zu zeigen, also welche Kräfte sind da. Da haben sie sich natürlich damals nicht irgendein Blödsinn drauf tätowiert, sondern das waren eigentlich die Kraftzentren, die sie markiert haben sozusagen. Und durchaus auch individuell irgendwo bis zu einem gewissen Grad bereits. Also wirklich das, was ihrer Aura entsprochen hat, so also ein gewisses Abbild von dem. Und wobei bei eben gerade bei den Naturvölkern oder so dann immer noch ein gewisses Aura-Sehen auch mit dabei war, also oder teilweise sogar bis heute noch schwach eventuell bei Einzelnen, die da so noch ganz unberührt sind, da sind, die daher auch nichts daran finden, mehr damit in der Nackt herumzuerinnern. Warum soll sie das stören? Sie sind eigentlich eh mit ihrer Aura begleitet. Und warum soll ich mir jetzt einen bunten Fetzen darüber hängen, der eigentlich hässlicher und ungenauer ist als die Aura, die ich noch irgendwo ahne zumindest. Und überhaupt, wenn es noch ein bisschen durch Tätowierungen unterstützt sind, die das eigentlich ein bisschen anregen sollen, und dann habe ich das. Ich meine, wenn heute irgendein materialistischer Rocker mit dem umrennt, ist das natürlich kein Zeichen für die Aura. Dann ist halt. Ja, es ist schon ein Zeichen, ja. Es ist richtig, ja.
Ich hätte eine Frage.
Ja, bitte.
Mit den Afrikanern.
Ja.
Afrikaner, sowohl Männer als auch die Frauen. Mhm. Die haben ja so traditionelle, ganz pompöse, manchmal so Aufmachungen, wenn sie in die Kirche gehen und so. Mhm. Was sagt das aus eigentlich? Das ist sehr, sehr eindrucksvoll,
ja.
Weil man sich die Frauen mit diesem Kopf
bedeckt. Ja, richtig. Ja, ja. Ja.
Auch die Kleider.
Liegt im Grunde das dahinter, Sie wissen es vielleicht gar nicht mehr, aber der Ursprung ist von dort. Der Ursprung ist von dort, dass die Empfindung zumindest noch da ist, ich bin mehr als nur der Körper da. Da ist noch viel mehr und das ist eigentlich das eigentlich Prächtige. Wie soll ich sagen, eigentlich ein guter Modeschöpfer oder ein guter Schneider sozusagen muss eigentlich fast ein Gespür für die Aura von einem Menschen haben. Dann wird er ihn richtig einkleiden. Der wird nicht, muss nicht hellsichtig sein deswegen, aber er hat einfach ein Gespür, das passt. Das passt, weil es nämlich zum seelischen Wesen des Menschen passt. Also zu dem, was auch im Astralleib drinnen lebt. Das Seelische ist ja stofflich gesehen sozusagen Astralisches letztlich. Und wir haben das ja alle. Im Grunde haben wir das alle. Ich meine, Heiligenschein ist ja nur die verstärkte Ausgabe davon. Aber wir haben alle eine Kopfaura und wir haben eine Aura rund um uns herum sozusagen. Die haben wir alle. Es ist halt heute schon ziemlich Arum, also schon ziemlich blass, ziemlich geschrumpft natürlich im Vergleich zu früher und ziemlich blass geworden. Und dazu sind wir noch schlechtsichtig geworden, also sehen wir es nicht mehr, aber es ist trotzdem noch da. Also ganz geht sie auch nicht weg. Also wie wir vorher gesagt haben, das zieht sich zusammen, es ist eigentlich ein halt blasser werden am Rand und mehr nach innen gehen, aber es geht nie ganz weg draußen. Das ragt immer über uns hinaus. Ist eine wichtige Basis auch für die menschliche Kommunikation in Wahrheit. Also, weil wir immer, wenn wir kommunizieren, sich die Auren berühren, durchdringen, sonst haben wir gar keine Wirkung auf den anderen Menschen. Das ist eben schon wieder völlig falsch, wenn man sagt, so wie es heute die Materialisten sie erklären, naja, da gehen irgendwelche Sprachsignale hinaus oder von mir aus Gestiksignale und dann gehen die da bei den Augen rein und der Computer da oben errechnet jetzt daraus, aha, der hat mir gedroht. Das ist ja eine völlige Schnapsidee im Grunde. Die eigentliche Kommunikation passiert also auf der seelischen Ebene. Nur halt großteils unbewusst. Das ist der Punkt, weil wir diesen aurischen Kontakt, wenn man so will, einfach nicht mehr bewusst miterleben.
Und noch eine Frage zu diesem Thema. Wenn jetzt vermehrt Menschen unwichtig finden, was sie anziehen, bedeutet das, dass sie das überwunden haben oder dass sie ahnen, dass das nicht der Ersatz ist für die Aura und deswegen das als Adapter
gehen, ja,
oder?
Ja, 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 jein. Also es ist doppelgesichtig. Ich meine, einerseits ist, wie soll ich sagen, ich möchte fast sagen, Stilverlust, also das kein Gespür mehr haben, was einem passt. Sondern ihnen zieht halt irgendwas auf, was praktisch ist und wo man sagt, irgendwie ist schon sehr bunt gewürfelt. Nichts gegen bunt, das bunt gewürfelt kann total geschmackvoll sein, aber es kann auch so sein, dass wer, weiß ich nicht, der eh schon eine blasse Hautfarbe oder was hat, jetzt zieht er noch ein erbsengrünes Leiberl an und dann schaut er wie ein Wasserleich aus. Und dann denkt man sich, ein bisschen eine andere Farbe hätte besser passen. Kann ja trotzdem ein T-Shirt oder sonst was sein, kann von mir aus auch ein Loch drin haben, wenn es sein muss. Ja, das kann nämlich alles total geschmackvoll sein, oder es kann sein, ich habe kein Bewusstsein, dann habe ich zunächst einmal für die eigene Aura überhaupt kein Bewusstsein. Ist aber Voraussetzung dafür, dass wir es einmal bewusst erwerben, weil sozusagen nur das gestützt von der Kleidung, es irgendwie noch mitzuerleben, das trägt nicht mehr. Also es kommt der Nullpunkt irgendwo. Und das ist die Möglichkeit zum Aufbau, jetzt es wirklich selber aufzubauen und dann tatsächlich also dieser pompösen Kleider nicht mehr zu bedürfen dafür. Also das wird auch so in der Form wohl, wenn es richtig läuft, nicht mehr kommen, dass jetzt alles in pompösen Kleidern herumrennt, die also jetzt Symbol für meine Aura sein sollen. Sondern der Weg wird hoffentlich dorthin gehen, dass man wieder ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt. Dann kann man sich trotzdem geschmackvoll anziehen, das heißt, es stimmt von der Farbe, von den Formen irgendwie zu meiner Individualität dazu und zu meiner Aura dazu. Aber es muss nicht jetzt pompös aufgemacht sein, deswegen, sondern es kann trotzdem ganz schlicht sein. Also das werden wir ja sehen, wie sich das entwickelt, die Mode. Ich meine, jetzt sieht man, dass es ein totales Versuchsstadium ist, weil es wird alles Mögliche durchprobiert. Also es ist ein Suchen, sagen wir mal so auch. Und es wird sich auch viel mehr individualisieren. Ich meine, spricht natürlich wieder dagegen, die Massenproduktion, Stangenware und so, aber das wird auch nicht bleiben, weil es gibt schon genug Ansätze dazu, man kann heute maschinell auch individuell schneidern. Das ist teilweise, gibt es das schon, es gibt schon Firmen, die das, da lässt du den Anzug zuschneiden. Weil für die Maschine mit einer Computersteuerung ist das wurscht, ob der eine Schablone durchmacht oder ob der die variiert. Gar kein Problem, dann stanzt das halt individuell zu. Das ist kostet genau dasselbe im Grunde. Also ist halt durch die moderne Technik erst möglich oder wird immer mehr möglich werden.
Durch die moderne Technik gibt es ja auch schon Stoffe, die sich der Körperspannung, also der Hautspannung,
auch das,
und die Farbe ändern.
Auch das, auch solche Dinge, ja.
Gerne ändern.
Ja. Das, natürlich, ja. Es wird viele Dinge geben. Ich meine, es gibt alle möglichen Spielereien, schon klar. Ich meine, die dann auch wirklich, könnte man alles schon machen, also Kleidung, die sich in der Farbe oder was mit dem Gemütszustand verändert, weil wenn ich einen anderen Gemütszustand habe, ändert sich ein bisschen die Körperoberflächentemperatur, die Transpiration ändert sich, sogar der elektrische Hautwiderstand ändert sich, das könnte man alles umsetzen. Es ist im Prinzip alles heute schon möglich. Nur das sind natürlich dann wieder Dinge, die eigentlich das Seelische darunter in Wald nicht enthüllen, sondern wieder verhüllen. Und eigentlich soll es umgekehrt sein, es sollte das Seelische sozusagen irgendwann wieder mal das Physische verhüllen. In Wahrheit. Nur in einer anderen Weise. In einer anderen Weise als damals. Weil man muss denken, das Ganze ist ja nicht, dass man auf die Idee kommt, dass das soll körperfeindlich gemeint sein oder weil der physische Leib, oh, das ist, oh, der ist nackt, schrecklich. Das ist es ja nicht. Weil in einer gewissen Weise ist der physische Leib das Höchste. Erstens einmal schon, weil er die längste Entwicklungsgeschichte hinter sich hat und weil er das Höchste sein wird, wenn er vollkommen vergeistigt ist. Also darum reden wir immer davon, wie wichtig die irdische Inkarnation ist und das Auferstehungsgeschehen dann, das bis ins Physische hineingeht. Also das heißt, weil der Luzifer will uns immer vorher schon losziehen. Und sagt, sei froh, wenn's da astralisch und ein bisschen ätherisches Wesen bist. Was willst du denn mehr? Aber da wird man unser Ich-Bewusstsein aufgeben letztlich. Weil dazu braucht man diese physische Formgestalt. Also das ist in einer gewissen Weise das Höchste und nicht irgendwas zu verleugnen. Das ganz im Gegenteil. Aber halt immer in der richtigen Weise. Also man sieht, was in so einem kleinen Wort wie Arum alles drinnen liegt eigentlich. Da liegen ganze Welten, bis Modewelten liegt da drinnen. Ja. Also die Schlange war also listiger als alles Leben des Feldes. Heißt es da, welche der Herr gemacht hatte. Ja klar, weil diese luziferischen Wesenheiten, das sind eben welche, die sind nicht so direkt durch die Elohim geschaffen, sondern die sind halt das Mitbringsel aus der alten Mondenzeit irgendwo. Also die haben zumindest die Elohim jetzt nicht wirklich schaffen wollen, aber sie mussten sie zur Kenntnis nehmen. Also wenn man zwar sagen muss, dass die Widersachermächte, wenn man es von der höchsten Spitze aus betrachtet, sozusagen in den Schöpfungsplan eingerechnet sind, so kann man das nicht in gleichermaßen sagen von den Elohim. Für die sind das wirklich ein Gegensatz. Das ist also sozusagen ein Malheur, mit dem sie umgehen müssen irgendwo. Daher dann so der große Gegensatz zwischen den Elohim und dem der Schlange oder allen diesen damit verbundenen Wesenheiten. Und das zieht sie bis heute dann durch, also die Scheu vor dem Teufel sozusagen. Das kommt eigentlich davon. Und nicht auch die andere Seite zu sehen, wozu sie notwendig sind, die Widersachermächte nämlich. So, ich meine, bis in die Kirche hinein zieht sich das heute noch durch. Das ist eine Wurzel ganz aus der hebräischen Religion heraus. Das kommt von dort. Weil eben die Elohim sind nicht zuständig für den Teufel. Für die ist der Luzifer ein Widerpart wirklich, der auch für sie ein Widerpart ist und nicht aus ihrem Ratschluss entsprungen ist direkt. Und das schleicht sie eben schon vorher herein. Also die Schlange war listiger als alles Leben des Feldes, das ist sehr, sehr allgemein gesagt, alles Leben des Feldes. Er drückt sich aber, also Chayat ist Leben, wobei Leben, so wie es die Hebräer auffassen, dieses Wort Chayat hat immer auch was Seelisches drinnen. Da ist immer auch was Seelisches dabei, sonst wird es nicht das dabei sein. Und so heißt es ja auch, also wenn Jahwe, der Herr, dem Adam den lebendigen Odem einhaucht, dann heißt er, war eine lebendige Seele. Also Nefesh Chaya heißt das, Nefesh Chaya. Nefesh ist die eigentliche Seele im richtigen Sinn, aber es ist eben bereits in dem Lebensprinzip, in der Auffassung der Hebräer, was Seelisches oder was Astralisches zumindest drinnen. Und das heißt auch in dem Pflanzenhaften, was entsteht. Aber es ist eben halt nicht verkörpert, sondern es schwebt drüber. Wobei das bei der Paradiesesschilderung ja man sowieso sich eben noch nicht jetzt äußere Kräuteln oder so vorstellen darf, sondern es sind ätherische Gestalten. Ätherische Gestalten, die aber ganz stark umströmt auch von Seelischem sind. Und fast so, dass es ineinander strömt, auch bei den Pflanzenhaften eben. Und noch stärker ist es dann halt in den Bildern bei den Indern oder so. Also da ist das ja alles noch blumenhafter. Und gerade die Blume, also die Blüte, nämlich ist das, was am stärksten vom Astralischen ergriffen ist bei einer Pflanze. So eine Pflanze hat zwar an sich nur ein Ätherleib in sich, aber dort, wo die Blüte kommt, dort ist es, naja, mehr als berührt vom Astralischen. Fast schon durchdrungen ein bisschen. Und in die Frucht dann geht es besonders hinein. Also alles, was Frucht und saftige Frucht und Blüte ist und dort, da ist schon eine Durchdringung des Ätherischen mit dem Astralischen in Wahrheit da. Und so hat man sich eigentlich vorzustellen, diese Vegetation unter Anführungszeichen des Paradieses. Also das ist nicht jetzt einfach so streng getrennt. Aber die Schlange hat trotzdem mit ihrem Arum noch wesentlich stärkeres Astralisches in sich. Also die ist eine Ausgeburt des Astralischen da drinnen. Aber in ein enges Gefäß gesperrt, da muss sie listig. Ja, die Frau heißt übrigens Isha, der Mann Ish. Was ist da drin? Ish und Isha. Isha, also das Ende wissen wir jetzt schon, das hat was mit dem Öffnen zu tun, mit dem viel Offeneren und Beseelteren, weil Isha, also da ist das Het noch dabei. Was ist I? J eigentlich, das J, das Ich-Prinzip. Ich-Prinzip, Feuer, Sch, und dann A, öffnen, sich öffnen dem Seelischen irgendwo. Das steckt in dem Wort drin. Und wenn der Mann dann Ich genannt wird, dann ist er halt weniger beseelt. Jetzt war das Ich und er hat das Feuer, aber so viel öffnen tut er sich nicht. Und so viel beseelt atmen, also ist ein bisschen ein härteres Prinzip dadurch. Hat also dieses Verbindende nicht, dass das Seelische eigentlich ja bedeutet, weil Seelisches ist immer so eine gewisse Verbindung zwischen dem Geistigen und dem Stofflichen. Und diese Verbindung ist also bei der Frau einfach harmonischer, wobei ja hier Frau ja noch lange nicht was zu tun hat mit dem, wie wir heute sind. Weil wir sind immer noch, wir sind ja jetzt am Beginn der Sündenfallschilderung, wir sind immer noch im Paradies, wir sind immer noch im Erdenumkreis, der noch fast bis zur Mondensphäre hinaufgeht.
Der geistig-weibliche Prinzip.
Ja, oder? Ja, genau. Genau. So, also dann die Frau und also sie ist. Also, und die Schlange war listiger als alles Leben des Feldes, welches Jahwe der Herr gemacht hatte, und sprach, also die Schlange sprach zu der Frau, also hat Elohim, der Herr, euch verboten, na, Elohim, da steht nur Elohim, Amar Elohim lo tochelu mikol etz hagan. Also die Schlange sprach zur Frau, also hat Elohim verboten zu essen von den Bäumen des Gartens. Antwortet die Frau zu der Schlange, wir dürfen alle Früchte der Bäume essen, nur von dem Baum, welcher in der Mitte des Gartens steht, dürfen wir nicht essen, denn wenn wir von diesem Baum essen, wir dürfen von diesem nicht essen und ihn nicht berühren, damit wir nicht sterben. Also das heißt, wie heißt das jetzt auf Vatomar Ha'isha, also sprach die Frau, El Hanachash an die Schlange, Mi peri etz hagan nochel. Also wir dürfen essen von den Früchten der Bäume des Gartens. Also etz hagan nochel. Essen heißt es. Umi peri ha etz asher bedoch hagan amar Elohim lo tochelu mimenu. Lo tochelu mimenu. Also das heißt, und von der Frucht des Baumes, welcher in der Mitte des Gartens, sprach Elohim, nicht essen von diesem. Velo tigeu popan temutun. Also velo tigeu und nicht berühren, also nicht essen diesen und nicht berühren. In, bo ist in, damit nicht zu sterben, temutun. Temutun heißt also sterben. Temutun, temutun, temutun. Interessantes Wort. Also es wird ziemlich eng. Es wird ziemlich eng.
Noch enger.
Ja, noch eng. Also das U ist zweimal das U drin, Temutun, es ist aber der Geist dabei, der einschlägt, es ist ein E drinnen. Temutun, und das ist das N, wieder die Verneinung drinnen. Also es ist, es hat nämlich, tja, womit hat das was zu tun? Weil es sind ähnliche Laute drinnen wie in dem Wort Arum. Nur es ist nicht drinnen das Astralische. Das ist also draußen. Es ist nichts Seelisches drinnen. Das, und das ist auch weg. Aber das T ist drinnen. Das im Wort Tod auch vorkommt. Von dem aber wir wissen, das hat was zu tun mit dem Einschlag des Geistes. Das heißt, nicht zu sterben heißt eigentlich damit der Geist das Gefäß nicht zerstört. Ja, wenn der Geist einschlägt in dieses enge Gefäß, das nicht beseelt ist, die Seele ist nämlich draußen, die ist nicht da, wenn da der Geist voll einschlägt, dann zerbröselt das Gefäß. Das heißt sterben. Dann bricht die Form auseinander, weil sie es nicht aushält. Weil so ist es ja auch bei uns, wir haben ja unsere Wesensglieder nicht umsonst. Könnt ihr sagen, ja, reicht es nicht, dass wir den Geist haben und den physischen Leib. Hätten wir eine wunderbare Maschine vielleicht und der Geist schlägt ein. Das doch auch erreichen. Und wenn was kaputt ist, schauen wir es runter, setzen was anderes ein. Was brauchen wir den Rest eigentlich? Könnte man ja fragen. Erstens einmal könnten wir nicht dann aus dem Geistigen heraus diesen Leib umgestalten. So wie man Maschine nicht umgestalten können einfach. Die hat halt ihre Zahnradeln. Also der Geist kann nicht unmittelbar aufs Stoffliche wirken. Das funktioniert nicht. Das, mit dem haben sich die Philosophen die längste Zeit herumgequält, mit dem Leib-Seele-Problem. Wie kann der körperlose Geist, den ich höchstens als Gedanke irgendwo mal vorstellen kann als Philosoph, wie kann der den festen Stoff in Bewegung setzen? Welche Magie ist das? Und da sind sie also über die Jahrhunderte nicht dahinter gekommen, wie das funktionieren könnte. Bis dann halt gesagt haben, einen Geist gibt es eh nicht. Das ist eine Maschine, die ein Computer ist im Grunde, der sich selber steuert. Also dann haben wir wenigstens endlich den Geist los geworden auch noch. Und klar, also das Geistige kann nicht unmittelbar, namentlich nicht bis ins feste Stoffliche hineinwirken, sondern er braucht Vermittlungsstufen. Die erste Vermittlungsstufe ist eben namentlich das Seelische. Das heißt, der Geist, wenn er auch in uns tätig ist, gestaltet einmal das Seelische um. Setzt das Seelische in Bewegung, das ist das Erste. Das ist das, was uns überhaupt erst Bewusstsein gibt, indem also das Geistige formt das Seelische und im Seelischen sozusagen Bilder erzeugt und dergleichen, und dadurch entstehen unsere ganzen Empfindungen einmal von der Seite her gesehen. Also da bringt der Geist das Seelische in Bewegung.
Was symbolisiert dieser Baum, von dem nicht gegessen werden darf? damit das Gefäß nicht gesprengt wird von so großen geistigen Einschlag.
Ja. Macht nichts. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was ist jetzt dieses Besondere dieses Baums des Lebens?
Interessant ist ja auch, dass er in der Mitte des Gartens
steht. Er steht in der Mitte, er steht im Zentrum, also im Brennpunkt des Ganzen. Und es sammeln sich dort einmal die allerstärksten Ätherkräfte, also Lebenskräfte eigentlich, und durchdrungen oben der Herr Baum, umschwirrt sozusagen von den stärksten astralischen Kräften. Das ist das Bild, weil gerade beim Baum ist, also wenn man sich und zwar wirklich einen Laubbaum vorstellt, also nicht ein Nadelbaum, da ist das viel schwächer, weil da ist das Physische viel zu stark. Wenn man sich einen wirklich von mir aus eine Palme oder sowas schon vorstellt, oder was Wucherndes, oder auch dann unsere Eichen oder so, dann ist gerade in der Baumkrone ist ein sehr starkes astralisches tätig. Und es fließt aber ein sehr starkes ätherisches durch. Und äußerlich Baum mit dem Stamm kommt aber auch sogar das Physische auch sehr stark herein. Also das heißt, wir haben eigentlich in dem Baum im Grunde drinnen unsere drei Wesensglieder bis auf das Ich in gewisser Weise. Weil wir haben auch ein Astralleib, nur der Astralleib umschwirrt halt den Baum oben in der Krone. Man könnte sagen, die Krone ist durchdrungen von dem Astralischen, ganz stark und besonders stark, am allerstärksten bei dem, der in der Mitte steht. Die anderen sind eigentlich alle Abziehbildel davon, kleine. Aber dort ist die ganze Kraft konzentriert. Man könnte sagen, wenn dieses Paradies, als dieses Paradies geschaffen wurde, geht es eigentlich von dem Baum aus. Zuerst ist das ganze Paradies dieser Baum und aus dem geht das Ganze dann heraus, das sind kleine Ableger sozusagen, wenn man will, also in denen die Kraft aber abgeschwächt ist. Und das heißt, er setzt sie aus sich heraus und wird dadurch aber zum Schluss erst in der Mitte so richtig sichtbar, indem er das heraussetzt alles. Und dann ist er dieser Baum. Der hat also starkes Astralisches, der hat starkes Ätherisches und stärkste Kräfte auch Physisches zu bilden. Und alle diese Kräfte sind viel zu stark für dieses erst im Entstehen begriffene Leibesgefäß des Adam bzw. der Eva. Das ist das Problem, das ist alles eine vollkommene Überdosis. Weil auch wenn man sagt, das sind stärkste Lebenskräfte drinnen, ja, wenn in uns was passiert, wenn in uns die Lebenskräfte zu stark werden, dann fängt der Krebswachstum an, dann fängt es zu wuchern an. Weil wir leben gerade davon, dass Astralkräfte, aber in der richtigen Weise eben die Ätherkräfte zurückdrängen, dass der nicht zum Wuchern anfängt. Das darf nur bei den Pflanzen sein, dort darf es wuchern, die dürfen hinauswuchern. Also bei dem Baum darf das sein, wenn das bei uns der Fall ist, dann geht die ganze Sache schief. Also da sind alles drin, die stärksten Kräfte, die man sich vorstellen kann und die alle für dieses im Grunde noch sehr schwache Gefäß Adam und Eva viel zu stark sind, im Grunde. Und daher, was passiert, es wird dann auch tatsächlich zersprengt. Weil aus dem geht dann die Entwicklung heraus, dass sie langsam dieses Adam- und Eva-Prinzip in viele Menschlein aufzuteilen beginnt. Das ist nämlich die Folge. Und die sind aber jetzt im Vergleich zu dem Großen, was da einmal war, Verkümmerungsprodukte. Das sind Splitter im Grunde. Das ist das, was wir jetzt haben. Wir sind der zersplitterte Adam oder der zersplitterte Eva, wenn man so wollen. Also wir sind die Trümmer, leiblich gesehen. Also das ist dadurch passiert.
Durch Temutum.
Genau, Temutum. Das ist das Temutum. Das ist dieser Tod. So wie er da jetzt gemeint ist. Das ist also der Tod eigentlich des großen, noch nicht Adam Cartman, weil das ist noch eine Stufe größer, aber dieses Erdensphären-Adams, der das Eva-Prinzip eigentlich noch in sich hat, oder es beginnt sich gerade erst zu trennen. Weil wenn wir jetzt zur Paradiesesgeschichte gehen, darf man sich ja nicht vorstellen, wenn jetzt da die Eva aus der Rippe des Adam entnommen wird, dass das jetzt eben zwei Maxeln sind, die nebeneinander stehen. Sondern es beginnt einfach nur eine Differenzierung in dieser großen Erdensphäre, in ein mehr Adam-Prinzip und ein mehr Eva-Prinzip. Und das Eva-Prinzip ist das, das die Schätze der Vergangenheit mitbringt, stärker. Und von dem beginnt sich das Adam-Prinzip ein bisschen zu lösen, sodass es eigentlich leiblich gesehen schwächer ist als das Eva-Prinzip. In Wahrheit.
Mhm. Weil, was sind das für Kräfte jetzt in diesem Baum? Was sind das für Kräfte, wenn Elohim den Adam geschaffen, wenn die Elohim den Adam geschaffen haben. Ne? Das heißt, der Baum sind höhere Kräfte als die Elohim noch. Und woher? Was sind das?
Sagen wir mal so, damit dieser Adam geschaffen werden konnte. Ich meine, das sind schon Kräfte, die Elohim bis zu einem gewissen Grad handhaben können, bis zu einem gewissen Grad, weil mir ja die Schlange sie auch herumtreibt. Aber die können sie bis zu einem gewissen Grad schon handhaben, aber es wird eigentlich aus diesem Adamwesen auch etwas herausdifferenziert, was zumindest zu dem Zeitpunkt noch zu stark ist. Also so entsteht der Garten Eden eigentlich, also dass da etwas herausdifferenziert wird, was zu stark ist und der Adam wird gemacht aus einem astralischen, aus einem ätherischen, physisch ja da noch sehr wenig, geht zunächst einmal ja nur bis zum Luftelement und dann langsam bis zum Wasserelement herunter, aber das davon die dünnsten Bereiche sind, sagen wir so. Also es kündigt sich da schon auch der Prozess an, dass sich aus dieser Adamwesenheit die Natur herauszusetzen beginnt. Und das heißt, Kräfte, die zu stark sind für den Menschen, die er nicht beherrschen könnte, die werden herausgesetzt. Aber das sind eben gerade diese Kräfte des Gartens da in der Mitte, also der da steht, also Haetz Asher Betoch Hagan, also der Baum, welcher inmitten des Gartens steht, der diese starken Kräfte eben am meisten konzentriert hat. Also das muss am meisten separiert werden von diesem Adam-Eva-Wesen. Das würde das nicht aushalten, das Gefäß. Es ist noch was ganz was Zartes eigentlich und war auch als ganz was Zartes gedacht.
Worauf sie trotzdem zugreifen?
Worauf sie trotzdem zugreifen und dadurch das verträgt dieses sphärische Adamwesen nicht. Mhm. Und dadurch kommt es jetzt ins Zerbrechen hinein. Das ist natürlich ein immens, zeitlich gesehen, ein sehr, sehr langer Prozess. Aber jetzt beginnt also dieses, ja, weil das ist sozusagen, was jetzt rausfliegen aus dem Paradies, das ist ja nicht so jetzt hinaus, so können wir es halt auf der Bühne darstellen im Paradiesspiel, aber das ist ein ewig langer Prozess, dass dieser Auszug aus dem Paradies beginnt, das heißt, und der ist gleichzeitig damit verbunden, dass sich dieses Adam-Eva-Wesen immer mehr in Einzelwesen zu gliedern beginnt, zu zerbrechen beginnt. Also das ist zuerst einmal ein Gliederungsprozess, die sind noch sehr verbunden miteinander, bis sie schließlich dann ganz auseinanderbrechen. Und das ist eigentlich so wichtig, eh erst in unserer Zeit der Fall, weil das heißt dann, dass auch die Gruppenseelhaftigkeit immer mehr überwunden wird. Weil zuerst sind die alle noch eingebettet in die Adam- und Eva-Gruppenseele irgendwo. Aber das zerbricht, also das ist ein Prozess, der eigentlich noch im Gange ist. Im Grunde. Also das geht sehr lange und Sie kommen aber jetzt dann unter den Einfluss dieser einerseits ganz starken astralischen Kräfte, der starken ätherischen Kräfte, aber auch der starken Kräfte, die ins Physische wirken, die jetzt erst das feste Erdelement herauskristallisieren. Das ist jetzt auch im Zuge des Sündenfalls, kommt jetzt eigentlich erst das feste Erdelement heraus. Also wenn wir von der Erdensphäre sprechen, gibt es noch nichts Festes. Zunächst. Mit dem Sündenfall, nicht direkt als Ursache oder als Folge, nicht als Folge des Sündenfalls, aber gleichzeitig damit beginnt die Verfestigung. Die Verfestigung ist zunächst einmal so, nämlich dass das Flüssige immer zäher wird, wenn man so will. Und diese sich zersplitternde Menschheit auch immer mehr hineinsinkt in dieses Flüssige. Und da gibt es ja jetzt das, was Steiner zum Beispiel schildert in der Geheimwissenschaft im Umriss dann, dass immer weniger Menschenseelen, jetzt gibt es eben schon mehrere, und immer mehr, dass es für die immer schwieriger wird, sich in dieser verdichtenden Stofflichkeit aber zu inkarnieren, das heißt dort zu leben. Die werden immer wieder rausgeschmissen. Und weil es beginnt jetzt auch mit dem Tod. Was beginnt nämlich? Es beginnt einerseits der Prozess des Zerbrechens, des nach unten Sinkens, des ins immer dichtere Gehen, der aber abwechselt mit einem wieder aus dem Herausgehen zurück zur Sphäre sozusagen. Es beginnt jetzt der Wechsel eigentlich zwischen Erdenleben und einem kosmischen Leben. Im Paradies gab es das nicht. Da lebt man in der Paradiesesphäre. Jetzt sinkt man weit und das Paradies hinunter ab, bis das Gefäß zerbricht, das leibliche Gefäß, das zunächst einmal ganz zähflüssig ist, also noch nicht fest, aber zähflüssig, aber trotzdem zerbröselt dann irgendwie oder zerstäubt, wenn man will, sagen wir zerstäubt, und die Seele dann befreit wird und das Geistige des Menschen. Und dann aber interessanterweise dadurch wieder höher aufsteigt, als es im Paradies war. Weil wir müssen denken, der Ur-Adam, der Adam Kadmon des Sechstagewerkes, hat nur den ganzen Kosmos umfasst. Der Paradieses-Adam umfasst einmal die Erdensphäre, die Mondensphäre mit umschließt noch. Weiter geht's nicht. Das heißt, dem Adam, der da aus dem Erdenacker gebildet wurde, der dehnt sich nicht in den ganzen Kosmos aus. Er ist zwar schon sehr weit und groß, aber mehr als bis zur Mondensphäre reicht er nicht. Jetzt mit dem Sündenfall, da er den Tod aufnimmt, hat er erstmals wieder die Chance, nach dem Tod eben mit der kosmischen Sphäre zusammenzuwachsen.
Das heißt, der Funk dazu kommt und die Verbindung zu ganz.
Ja, oder? Ja, ja, ja.
Das ist zersplittert, oder?
Ja, 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 ja. Wobei der Ich-Funke natürlich ist von Anfang an drinnen, also der ist schon beim kosmischen Adam da. Nur ist er da noch latent und noch nicht tätig. Tätig wird dieser Funke im Grunde mit dem Sündenfall geschehen. Oder besser mit der Folge des Sündenfallgeschehens, mit dem Zerbrechen und mit dem Herausfallen aus dem Paradies. Dann kann man sagen, da kommt jetzt der Punkt, wo er genügend aus dem Paradies draußen ist, wo der Funke jetzt wirklich selbstständig tätig wird. Da entfällt er auch der Sphäre der Elohim bereits. Weil solange er im Paradies war, ist er eigentlich gehegt und gepflegt sozusagen von den Elohim worden oder von Jahwe eben, von dem Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim. Das heißt, da hat er eigentlich noch keine selbstständige Ich-Tätigkeit entfaltet, obwohl der Funke als solcher schon da war. Aber er war untätig. Und jetzt kann man sich so vorstellen, wie wenn lauter so kleine Sternschnuppen da runterkommen, die fallen aus dem Paradies raus und die fangen jetzt an, tätig zu werden. Fangen an mit, namentlich mit dem Gefäß, in das da jetzt hineingezwängt sind, das immer enger wird, mit dem zu kämpfen und das umzugestalten. Sozusagen da einen kleinen eigenen Kosmos zu bauen, ganz anfänglich. Das ist der Prozess nämlich. Darum heißt es dann später, im 5. Kapitel, wo wir noch den Anfang drinnen haben, Toledot Adam, also das heißt die Geschlechterfolge von Adam an, der Seth, also dieser Sohn von Adam und Eva, der gezeugt wird, nachdem der Abel umgebracht wurde, als Ersatz sozusagen, wenn man so will, von dem heißt dann erstmalig, nicht er ist nach dem Bilde Gottes, sondern nach dem Bilde des Adam geschaffen. Und das heißt, jetzt kommt immer mehr die Zeit, wo sich kleine Mikrokosmen bilden, die, von denen jedes eigentlich zunächst einmal Bild des Urmikrokosmos ist. Der als solcher zwar Bild des Makrokosmos ist, aber jetzt wird das kleine Bild eigentlich weitergegeben. Und das ist aber die Spielwiese, wenn man so will, für das Ich. Jeder gestaltet sich seinen eigenen Mikrokosmos. Der zwar schon das Bild nach dem Großen ist irgendwo einmal, aber jetzt macht er einen kleinen. Und der Seth ist eben geschaffen nach dem Bild des Adam nach dem Sündenfall, wohlgemerkt. Weil sonst wäre es ja, kann man sagen, okay, Adam nach göttlichem Bild, das Bild gebe ich halt weiter. Ist zwar ein doppeltes Abziehbild, aber immerhin, es ist unverfälscht. Aber jetzt ist es verfälscht. Durch den Sündenfall ist es verfälscht bereits. Und das wird weitergegeben. Und der Seth ist aber die priesterliche Linie dann sogar. Ist auch interessant. Weil der ist der Ersatz für den Abel eigentlich. Weil der Aufständische ist ja der Kain, der rebelliert gegen die Götter. Und das ist ja auch in dem Priestergeschlecht, also das eigentlich das Abelsche war, aber dann das Sethsche Geschlecht wird, da ist aber trotzdem die Folge des Sündenfalls drinnen. Und nach dem Bild ist er gemacht. Das während der Kain ist noch nichts davon gesprochen, dass er nach dem Adam, nach dem Bild des Adam geschaffen ist. Weil Kain und Abel sind eigentlich noch göttliches Bild. Auch der Kain. Das ist. Aber auf das werden wir noch kommen. Das ist nur ein Riesenkapitel, die Geschichte mit Kain und Abel. Da steckt auch noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Auch ganz spezielle Erlebnisse, die man dann am Schulungsweg haben kann oder so, die damit verbunden sind. Also es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Also Temutun jedenfalls hat was zu tun mit dem Zerbrechen des Gefäßes durch das Geistige, das unvermittelt bis ins ätherisch-physische, sagen wir mal, hineinwirkt. Also ohne Vermittlung des Seelischen. Dann zerbricht es das Gefäß. Und das ist das Bild, also Temutun. Und der Baum eben hat zu starke Kräfte, was das Gefäß eben nicht aushält. Das ist der Punkt. Und aber die Belohnung, die wir dafür kriegen, ist eben die, und die ist nicht zu unterschätzen, dass wir jetzt zwei Zustände haben, wo wir jetzt in einem zwar sehr, sehr tief herunterkommen ins Irdische, also bereits wirklich in den erdnahen Bereich, so wie wir ihn heute haben, und auf der anderen Seite aber nach dem Ablegen dieses irdischen Gefäßes dafür wesentlich höher aufsteigen können im nachtodlichen Bereich. Und wir sind jetzt natürlich lang nicht so weit, dass wir wirklich den ganzen Kosmos wieder, uns mit dem ganzen Kosmos voll verbinden können nach dem Tod, so weit sind wir noch nicht und bewusst schon gar nicht. Aber wir sind auf dem Weg dorthin, wieder dorthin zu kommen, wo wir einmal als Adam Kadmon waren, nur mit einem anderen Bewusstsein heute, mit einem ganz anderen Bewusstsein. Und das wäre ohne Sündenfallgeschehen nicht möglich gewesen. Das muss uns auch bewusst sein. Weil das ist genau das, was die ganzen Hierarchien über uns nicht haben. Die haben alle nicht diese Pendelschläge. Das heißt, tief hinuntertauchen, dafür aber dann zum Ausgleich ganz hoch ins Geistige. Die Engel bleiben in ihrer Engelsphäre im Wesentlichen. Wenn man es jetzt bildlich kosmisch ausdrückt, halt in der Mondensphäre im Wesentlichen. Und die Erzengel bleiben in der Venussphäre, also in der Merkursphäre, und die Urengel in der Venussphäre und so weiter. Und die Elohim, mit Ausnahme des Jahwe, des einen, der Träger des Gemeinschaftsbewusstseins ist, die können sich in der Sonnensphäre bewegen, aus. Nicht runter und nicht rauf. Das heißt, sie können nicht, wenn man so will, irdischer werden. Sie können aber auch nicht geistiger werden, also kosmischer werden, wenn man so will. Sondern sie bewegen sich immer in dem Bereich. Jahwe ist eine Ausnahme, der sich mit der Mondensphäre verbindet. Der steigt relativ tief herab. Ausgleich dafür, dass er Bewusstsein hat, das er weit über die Sonnensphäre hinaus erreichen kann. Das ist, darum ist er sozusagen der Höchste von den Elohim, wenn man so will, und der Sprecher aller. Obwohl es dann auch wieder Differenzen gibt zwischen ihm und den anderen Sonnen-Elohim, während er der Monden-Elohim ist. Aber
das ist so toll, steckt so alles drinnen, was ich...
Das, ja.
Auch als Kind, wenn ich das gesehen habe,
ja.
Immer gedacht habe.
Ja. Nein, ich meine, wir haben auch in uns das alles drinnen. Das, ich mein, man kann sich ja fragen, wie kommt der Steiner auf solche Sachen drauf und wie entdeckt er solche Sachen. Und wir haben das alles in unserem Seelischen, in unserem Ätherischen drinnen, das Wissen auch darum. Wir verschlafen es nur. Weil wir jetzt ganz nach außen konzentriert sind. Weil man kann sich ja fragen, wo fantasiert er sich das her? Wo liest er das ab? Er liest in der Akasha-Chronik. Na gut, in welche Bibliothek muss ich da jetzt gehen? Also das, in uns ist die Bibliothek eigentlich. Wir tragen sie mit uns herum im Grunde. Aber wenn man es jetzt mit den kosmischen Sphären in Zusammenhang bringen kann, klar, weil die bilden sich in uns ab, aber wurscht, wir tragen es jeder in uns drinnen. Wir haben eigentlich alle dieses Wissen. Wir können uns nur nicht daran erinnern. Wir können es nicht heraussprechen, wir können es nicht herausholen. Weil wir sind eigentlich Menschen geworden, so wie wir sie heute sind, durch diesen Vergessensprozess. Das Wissen sitzt sozusagen eigentlich in unseren Leibesgliedern, nämlich drinnen. Da hat es sich, wenn man so will, verstofflicht drinnen. Und damit wir eben dieses enge Gefäß haben, in das sich jetzt das Ich da hineinzwängt und auch ein bisschen arum wird, auch ein bisschen listig wird. Das heißt... Da, das alles aber auch, weil das gilt für die ganze Erde letztlich. Da überall ist drinnen das Wissen und diese Dinge. Aber eben auch in uns. Und die Kunst ist nur, es zu heben. Das ist eben das, was Steiner bis zu einem gewissen Grad vermocht hat, das herauszuheben. Und wir werden halt noch ein bisschen brauchen, um das in den Details herauszuholen. Weil sonst denkt man sich, wie kommt der drauf? Ich meine, die ganzen Philosophen würden rätseln und schlagen sowieso die Hände über den Kopf zusammen, was der Steiner da fantasiert hat. Also ein Philosoph kann sich nichts mehr denken, als der ist übergeschnappt. Weil, nehmen wir den großen Philosophen Kant, seine Grundfrage der Erkenntnistheorie ist, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? So, was heißt das? Jetzt habe ich was Chinesisches gesagt. Das heißt nichts anderes, wie kann ich im reinen Denken überhaupt zu irgendeinem Inhalt kommen? Weil normal denkt man nach über die Welt, die wir vor Augen sehen. So, jetzt mache ich alles zu, erinnere mich an nichts mehr draußen, ich will mir jetzt rein im Denken einen Begriff bilden. Hm. wo hole ich da jetzt einen Inhalt dafür her? Ja, ich kann den Begriff des Seins und des Werdens bilden. Und ja, aber bitte spinnen wir jetzt die ganze Welt aus dem heraus. Na, das wird dann nicht gelingen. Rein aus dem Denken, das leite mir aus dem Denken einen Elefanten ab oder was. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, klar, weil die wirklich nur mit den letzten abgestorbenen Rest arbeiten und der Rest ist in unseren Körper hineingestorben und es gelingt ihnen nicht, dieses Wissen, das da drinnen ist, zu befreien. Wenn ihnen das gelänge, dann hätten sie nicht nur die abstrakten Gedanken, sondern würden es Imaginationen, Inspirationen, Intuitionen werden. Und mit den Intuitionen bin ich ganz drin, in den Kräften, die das alles gemacht haben. Dann bin ich genau dort, dann überschaue ich im Grunde die ganze Entwicklung, weil ich die ganzen Kräfte in mir sehe. Sie sind ja da, jetzt, genauso. Es ist der alte Saturn da, eigentlich, in mir. Also schon da ist das Paradox, wenn man sagt, das war der Vorgänger, ja, aber in uns ist er genauso da noch. Wer bildet eigentlich den Kern des Stoffes sogar, der uns trägt? Da steckt er drin, in der Feuerenergie, die in unserer Materie drinnen verborgen steckt und da steckt der alte Saturn drin in Wahrheit. Nur komme ich da halt mit Bewusstsein normalerweise nicht hin. Aber der Steiner kommt eben so weit hin. Und weil diese Saturnwärme, die lebt zum Beispiel in unserer Blutwärme genauso drinnen. Und die Blutwärme, da wirkt am unmittelbarsten das Ich hinein. Das heißt, wenn das Ich eintaucht und anfängt, einmal da bewusst zu werden, was schaut's? Den alten Saturn. Da fängt's an. Wenn das Ich aufwacht und merkt, wie es in der Blutwärme lebt, dann steht der alte Saturn da. Die Wärmewelt, die aus dem Willen geboren ist. Das heißt, ich tauche wach, bewusst in die Willenskräfte ein, die ich normalerweise verschlaufe. Weil ich habe zwar den Gedanken, ich will jetzt das hochheben. Aber das ist ein Gedanke. Was da alles passiert, dass das wirklich zustande kommt, was eigentlich ein Wunder ist, davon haben wir keine Ahnung. Ja, wir sagen, ja, da werden sich irgendwelche Muskeln bewegen. Aber dann wird es schon schwierig. Das sehen wir aber auch nur von außen in Wahrheit. Ja, ein bisschen Eigenbewegungssinn spüren wir irgendwas, das sie da tut. Aber wie das Wunder zustande kommt, dass wirklich die Hand das hochhebt, das, wie sich der geistige Wille da umsetzt, das wissen wir nicht im Grunde, weil wir schlafen drinnen. Wenn wir aufwachen, wachen wir am alten Saturn auf, am Beginn des alten Saturn. Und dann merkt man als erstes, kommt die Wärme heraus. Das ist dann das Nächste, was wir beobachten. Wärme hat mit diesem Willen was zu tun. Das ist sozusagen die äußere Seite davon. Und dann sind wir bei demselben Prinzip, das in unserer Blutwärme lebt. Und dann fangen wir an zu spüren, wie der Geist eigentlich über diese Wärme in uns primär mal auf den Rest des Körpers zugreift. Da fängt es einmal an. Über die Wärme. Da ist der Eingriffspunkt. Das heißt, der Geist wird nicht den festen Stoff bewegen wie eine Marionette, sondern wie der an Schnüren hängt, sondern er fängt an, die Wärme umzugestalten. Da greift er unmittelbar ein, weil die Wärme die äußere Seite der Willenskraft eigentlich ist. Und da fängt es an und von der Wärme pflanzt sich's fort. Dann wird das Luftelement ergriffen, das Wasserelement und schließlich fängt sich ja das zarte Feste irgendwie zu bewegen an. So geht es schrittweise. Aber natürlich, wenn ich mir so wie im Anatomieatlas den Menschen vorstelle, der eigentlich wie ein fester Mensch abgebildet ist, mit festen Grenzen und so weiter, da verzweifle ich dann, wie soll der Geist darauf wirken. Wie? Da kann ich noch so meditieren, da wird sich kein Fingerspitzel rühren. Also das ist der Punkt. Und man muss natürlich auch sagen, gerade je mehr der Mensch da hinuntergestürzt ist, also das heißt, je mehr er sich materialisiert hat, wenn man so will, umso allseitigere Kräfte hat er da auch in sich. Also die eben wirklich bis auf diese Vergangenheit zurückgreifen. Das ist wirklich alles in unserem Körper, wenn man so will, verstofflicht. Da ist der Geist drinnen, da ist der ganze Geist der Vergangenheit drinnen. Das ist eigentlich das Eva-Prinzip in uns. Das heißt, alles das, was wir sind, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, das ist eigentlich alles unsere Eva. Und da oben sitzt dann der Funke, oder oben, wurscht wo, sitzt der Funke des Geistes und das ist unser Adam, in Wahrheit. Und aber die Stärke, die Kraft dieser ganzen Vergangenheit, die bringt uns das Eva-Element mit, bei jedem, wurscht ob das Mandel oder Weibel ist. Das heißt, wir sind beide Adam und Eva. Daher wird es aus der Rippe gemacht, aus dem Festesten. Aus dem Festesten, weil die bis ins Festeste wirklich hineingeht. Der Adam, eigentlich ist ein Haucherl, der ist ein Lufthauch, maximal. Da würde die ganze Tragfähigkeit fehlen, es würde fehlen die Möglichkeit, Ich-Bewusstsein zu erwerben. Das verdankt man in Wahrheit dem Eva-Element. Aber wenn jetzt äußerlich gesehen heute der Mann das Stofflichere ist und das Härtere ist. Aber trotzdem ist das eigentlich, was uns eben unsere ganze Leibesgrundlage liefert, ist das Eva-Prinzip in uns. Und da wirkt aber genauso die Ich-Kraft drinnen. Nur, wie soll man sagen, weil nicht, dass man jetzt glaubt, das Eva-Prinzip ist sozusagen ichlos. Es ist, man könnte auch so sagen, der Adam ist das Ich, wenn es eigentlich im mehr oder minder körperlosen Zustand wirkt. Und das Eva-Prinzip ist das, wenn es wirklich voll in dem ganzen Körperlichen drinnen wirkt. So könnte man es auch sagen. Weil es ist ein und dasselbe Ich in Wahrheit, das dahinter steckt.
Noch einmal, das habe ich jetzt nicht.
Also, wenn der Adam der ist, der eigentlich das nur in diesem in den feinsten Elementen zumindest ursprünglich wirkt, weil er diese ganze stoffliche Vergangenheit nicht mitbringt, also im Saturnprinzip, Sonnenprinzip, altes, Mondenprinzip, altes, das gibt ihm nämlich das Eva-Prinzip. Eva steht für das, was von dort kommt. Und das gibt uns heute die stoffliche Basis im Grunde. Das gibt uns unsere Leibeshüllen. Weil auf dem Saturn ist veranlagt worden der physische Leib, als Wärmeleib damals. Ist dann auf der Sonne ein Luftleib geworden, ist auf dem Mond ein wässriger Leib geworden. So in dem Zustand kommt es darüber. Aber auf der Sonne ist zusätzlich der Ätherleib gekommen. Auf dem alten Mond ist zusätzlich der Astralleib gekommen. Das sind alles unsere Leibeshüllen. So, jetzt kommt das Ich hinein, ist aber noch gar nicht umgeben zunächst viel von diesen Leibeshüllen. Sondern schwebt nur also sehr, sehr über dem Ganzen. Dann nennen wir es Adam. Und wenn es jetzt wirklich ergreift, diese Elemente, die von herübergekommen sind, dann nennen wir es Eva. Das heißt, man könnte daher auch sagen, der Adam ist der, wo das Ich noch über dem Körperlichen oder Stofflichen aus der Vergangenheit, was aus der Vergangenheit kommt, schwebt. Dann heißt es Adam und wenn es sich inkarniert, heißt es Eva. Wenn es vollkommen sich inkarniert. So könnte man es auch auffassen. Also das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ist das irgendwie...
Darf heutige Körper oder Inkarnationen übertragen, das, was du jetzt gesagt hast, das da komme ich nicht mit.
Ja, na, also man darf eben auf keinen Fall den Fehler machen, jetzt sozusagen Adam aufs Männliche, Eva aufs Weibliche übertragen. So wie wir heute Mann und Weib sind. Das Mann und Frau, Weib darf man nicht sagen, Gottes Willen. Schreck, lass nach. Das gibt schon Aufstehzeit. Nein, das kann man nicht eins zu eins übertragen, weil es sind Adam und Eva zwei verschiedene Zustände. Und man könnte, jetzt könnte man noch anders sagen, man könnte sagen, der Adam-Zustand ist eigentlich der, den wir nach dem Tod haben, wo wir das Körperliche abgelegt haben. Und der Eva-Zustand ist der Zustand der Verkörperung, der Inkarnation. Wäre auch eine Möglichkeit. Und das machen wir aber durch Mandel wie Weibel, das ist ganz, ganz egal. Also auf das weist das eigentlich hin. Das, also darum, wenn man spricht vom weiblichen Prinzip und männlichen Prinzip, da muss man sehr aufpassen, dass man das eben nicht auf unser Mann und Frau einfach überträgt. Da sind die Beziehungen wesentlich komplizierter. Ich meine, das ist jetzt, wäre ein eigenes, ein riesiges Thema natürlich. Zu schauen, wie das da im Einzelnen dann ausschaut.
Das Mann und Frau als Inkarnation, als Körper, dient eigentlich nur zur Produktion der weiteren Körper, um zu inkarnieren, des Prinzips.
Ja, das ist sicher ein Punkt dabei, aber der ganz wesentliche Punkt der Inkarnation im überhaupt ist, dass wir an dem Körper, das heißt eigentlich an dem Eva-Zustand, nur unser Ich-Bewusstsein entwickeln können, weil wir können es nur entwickeln im verkörperten Zustand. Wir können es zwar dann mitnehmen, das heißt der Adam darf sagen Danke, dass ich im Eva-Zustand leben durfte, weil jetzt kann ich mein Ich-Bewusstsein mitnehmen. Aber ich kann es nicht, wenn der Adam nur so Adam geblieben wäre im Paradies, hätte er unser Ich-Bewusstsein nicht entwickeln können. Dazu musste der Eva-Zustand kommen.
Ja, und damit das möglich ist, gibt es Weibchen und Männchen.
Genau.
Und ja. Aber eigentlich keine weitere Bedeutung. Ob du jetzt ein Mann bist, ich eine Frau, es hat keine Bedeutung.
Nein, sicher. Ja, richtig. Richtig. Ja, nein, also darum also man kann da jedenfalls nicht irgendwelche Rollenzuschreibungen oder sowas ableiten. Das wäre eben dann ganz fatal. Also. Das eine. Also dieser Verkörperungszustand jedenfalls, der ermöglicht uns erst das Ich-Bewusstsein, das ist das ganz Wichtige und das ist aber, dass es so radikal ist und dass dieser Unterschied daher auch zwischen dem Eva-Zustand und dem Adam-Zustand, dass der so radikal ist, das heißt zwischen Erdenleben und Tod, ist eine Folge des Sündenfalls dann, also dass sich das so radikal unterscheidet, das so ganz ins Materielle Leibliche zu gehen in der Inkarnation und dafür ganz hoch hinauszugehen nach dem Tod. Das hätte man ohne Sündenfall nicht gehabt. Dann wären wir halt auch so gebändelt ein bisschen. Dann wären wir vielleicht zwischen Erdensphäre im engeren Sinn und Mondensphäre hin und her gebändelt irgendwo. Das wäre es dann geblieben. Und dann wären wir also völlig andere Wesen geworden, als wir sind. Und hätten nicht die Möglichkeit der Freiheit jedenfalls entwickelt. Dann wäre halt ein Teil der Menschheit, zwar als neue Hierarchie irgendwo aufgestiegen, die Geisterfüllung, Selbstoffenbarung nach außen irgendwie hat und ein paar, die, oder einige mehr oder weniger, die vielleicht das Entwicklungsziel verfehlen, die dann auch wieder Sacherwächte geworden wären. Und damit hätte sie sich erschöpft. Aber es wäre nicht der Weg zur Freiheit gekommen. Die letztlich eben so ist, dass wir in glücklichen Momenten eben wirklich bis ganz herauskommen, bis an die Schöpfungsquelle letztlich heran. Das heißt dann das, was eigentlich schon hinter dem Kosmos ist, wenn man das so ausdrücken will.
Aber ist nicht dieses männliche und weibliche Prinzip auch für die ganze Welt,
ja,
für die Erde, für, auch natürlich für die Tiere auch, aber für die Farben, für jeden seelischen Eindruck?
Ja.
Ist es doch ein, wie soll ich sagen, der Grundbaustoff?
Ja, sicher. Das Prinzip zieht sie jetzt durch die ganze Natur durch und hat daher immer eigentlich, wenn man so will, weil ja letztlich alles, die ganze Natur aus diesem Adam-Eva-Prinzip herausgesetzt worden ist, hat alles entweder mehr Eva-Aspekt oder mehr Adam-Aspekt. Das heißt, ist entweder mehr das Geistige ins Körperliche gebannt oder mehr befreit davon. Je nachdem, bis in die Farben hinein. Ganz richtig. Da sind welche, die luziferischeren mehr, also wo es so in die aktiven Töne, gelb, rot oder so geht, da ist es mehr, geht's hinaus. Also das heißt, das ist das entkörperte Prinzip mehr.
Musik, ja, im Klang, ja, überall.
Überall. Daher überall die Polarität drinnen. Also von dem Goethe immer so viel spricht, vom Prinzip der Polarität und Steigerung. Die Steigerung entsteht dadurch, dass diese Polaritäten zusammenwirken. Also dass ich eben nicht nur das eine oder das andere habe, sondern dass die in einem ständigen Wechselspiel sind. Dadurch entsteht eigentlich was Höheres. Weil dadurch steigt das Menschen-Ich höher. Als wenn es nur in dem einen oder in dem anderen Zustand wäre. Also dadurch geht, dass der Mensch immer hin und her pendelt zwischen diesen beiden Zuständen. Und im Kleinen wie im Großen, ich meine, wir machen mit jedem Atemzug so einen kleinen Wechsel durch. Wenn wir einatmen, sind wir mehr verkörpert. Eine Spur. Das heißt, wir sind mehr Eva-Prinzip. Und wenn wir ausatmen, sind wir mehr Adam-Prinzip. Es geht ununterbrochen, ganz leise. Wirkt daher auf unser Bewusstsein auch immer so eine kleine Wellenbewegung drinnen, fallen uns nicht auf. Ist im Übrigen so ein Atemzug in etwa die Zeitspanne, die wir als Gegenwart erleben. Also wenn man sagt, was ist die Gegenwart, erlebnismäßig ist sie die Länge eines Atemzuges. Das ist auch das, was wir so im Kurzzeitgedächtnis behalten ungefähr. Das ist diese Spanne. Das hängt mit diesem Bewusstseinswechsel zusammen, der mit Einatmen, Ausatmen verbunden ist. Wenn wir immer ein bisschen ins Aufwachen, das heißt, wenn wir mehr verkörpert sind im Einatmen, wachen wir ein bisschen mehr auf. Wenn wir ausatmen, das merkt man, wenn man geschafft ist, dann lässt man aus. Und da ist aber ein kleines Bewusstsein ein bisschen Ding, da ist man ein bisschen traumverlorener schon. Und wenn man wieder... Dann wacht man auf. Es geht ununterbrochen. So. Das sind die ganz kleinen Pendelschläge. Und dann kommen die mittleren mit Einschlafen, Aufwachen, also der tägliche Rhythmus. Und dann kommt halt der große kosmische Rhythmus, Inkarnation, Exkarnation. Erdenleben, Tod. Erdenleben, Tod.
Das heißt, Aufwachen ist weiblich.
Ja, eigentlich ja. Genau. Genau. Richtig, so ist es.
Schlafe ich so gern.
Ja, naja, das sind so ein bisschen Gedanken dazu. Jetzt könnte man noch endlos reden, da werden wir schauen. Vielleicht haben wir ein bisschen nach der Generalversammlung noch Zeit, weil wir sind jetzt so über die erste Seite noch gar nicht hinausgekommen, wesentlich.
Ja, reden wir
noch. Reden wir noch. Ja, wir haben ja keine Hetze, wir können fortsetzen, wir können es auch ins nächste Semester noch ziehen. Also es ist, weil mit dem Text als solchen haben wir uns ja noch gar nicht wirklich beschäftigt. Das waren erst so Umkreisungen der ganzen Geschichte.
Ja, wie mit dem Brigitte, das erste.
Ja, richtig, ja. Nein, steckt wirklich viel drin. Also die Sprache ist schon toll, also, weil da einfach so viele Bilder drinnen stecken. Ich meine, man muss sie lesen können, man muss sie im Zusammenhang sehen. Natürlich kann ich jetzt sagen, naja, kann man da nicht ganz was anderes herauslesen auch? Ja, sicher könnte man. Nur es sind gewisse Grundformen drinnen. Und mit denen kann man ein Bild malen. Und dieses Bild versuchen wir halt herauszuholen, so wie es halt hineingelegt wurde, bewusst, halbbewusst von den großen Eingeweihten, auf jeden Fall bewusst auch hineingelegt wurde. Und das kann man herausholen, es ist ein Mittel auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis in 14 Tagen.
Vielen Dank.
Danke.
Nächste Woche fällt es aus.
Nächste Woche fällt es aus.